Ja, liebe Geschwister, Auferstehungsfest. Der Herr Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Sieg des Evangeliums, der Sieg Gottes, der Sieg über Sünde, Finsternis und alles Böse. Was für ein wunderschöner Morgen, einer der allerwichtigsten und schönsten Gottesdienste, den es gibt. Weltweit feiern wir die Auferstehung des Herrn zu Gottes Ehre. Und ich lese ganz kurz, ja, wie es der Engel sagte: Entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Seid ganz herzlich willkommen geheißen. Vielen Dank auch für die lieben Grüße im Chat. Der Herr segne euch ganz reich. Schön, dass wir den Morgen zusammen haben können. Und Monika hat ein schönes Lied vorbereitet und damit beginnen wir. Wir singen zu Gottes Ehre.
Auferstanden ist der Herr, neues Leben ist erwacht. Jesus hat sein Grab verlassen und besiegt des Todes Macht. Halleluja, lasst uns singen, der Anfang ist gemacht. Die Finsternis muss weichen. Sieg ist vollbracht. Auferstanden ist der Herr, dass er tot war, ist vorbei. Er, der Erste und der Letzte, macht nun alles wieder neu. Halleluja, ich will singen. Auferstanden ist der Herr und er lebt in Ewigkeit. Wer ihm nachfolgt, wird erfahren, dass er aus dem Tod befreit. Halleluja, sag es weiter, der Anfang ist gemacht. Dass Jesus lebt, heißt für die Welt.
Halleluja, sag es weiter. Der Anfang ist gemacht. Der Sieg Jesu Christi ist das Ende der Nacht. Und so werden wir jetzt ein schönes Wort hören zu Gottes Ehre als Einleitung in diesen Morgen.
Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Der Herr ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Wir freuen uns, dass wir zusammen sein können, wenigstens über Livestream. Und ich möchte eine Geschichte lesen aus dem Johannesevangelium in der Bibel und möchte die Geschichte lesen ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieh zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sprach zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandten sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, denn ich will ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister oder Lehrer. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Ja, Maria von Magdala, sie ging zum Grab, als es noch richtig Nacht draußen war, als es noch finster war. Sie wollte unbedingt zu Jesus. Sie war so geschockt und in tiefer Trauer, dass Jesus gestorben war. Der Stein vor dem Grab war weg und das Grab war leer. Ihre Augen waren voller Tränen. Trauer ist ein Ausnahmezustand, den nur der verstehen kann, wer selbst schon einmal einen geliebten Menschen verloren hat. Maria war blind vor lauter Tränen. Doch sie bückt sich in das Felsengrab. Da musste man sich etwas bücken, weil es runterging, ein paar Stufen. Sie bückte sich ins Felsengrab und schaut hinein. Zwei Engel in weißen Kleidern sitzen da, wo Jesus gelegen hatte. Und die Engel, die wissen, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Aber Maria war so in Trauer, sie rechnet gar nicht damit, dass Jesus lebt. Obwohl es Jesus allen vorher schon verkündigt und gesagt hatte, dass er leiden und sterben wird und am dritten Tage auferstehen. Aber Maria denkt nur, Jesus ist jetzt tot. Sie rechnet gar nicht mit Gottes Auferstehungskraft oder dass da noch irgendwas kommen würde, wegen ihrer Trauer. Sie rechnet nicht mit Gottes Dimension. Rechnen wir damit, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist oder dass es eine himmlische Dimension gibt, dass nicht nur das, was es auf Erden gibt, wahr ist, sondern auch die ganzen himmlischen Dinge. Rechnen wir, dass dieselbe Auferstehungskraft auch für uns da ist. Der Geist, der Christus auferweckt hat von den Toten, der hat auch uns lebendig gemacht. Und wir dürfen ihn kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung und die Kraft seiner Leiden. Marias Glaube an Jesus ist so zutiefst erschüttert. Und die zwei Engel im Grab fragen, Maria, warum weinst du? Sie bringen es auf den Punkt und sie lassen Maria erst einmal sagen, was sie bedrückt. Dass sie Jesus sucht und sie meint, dass sie ihn verloren hat. Sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Jesus fragt sie das Gleiche noch einmal, warum weinst du, Frau? Aber sie erkennt Jesus nicht. Sie denkt, es sei der Gärtner. Und erst als Jesus sie mit Namen anspricht, als er sagt Maria, da erkennt sie ihn. In diesem Maria liegt alles drin. In diesem einen Wort Maria. Es heißt so ungefähr wie, ja Maria, ich bin's doch. Erkennst du mich denn nicht? Ich lebe. Ich bin da. Denke um. Wach auf, ich bin nicht tot. Und Jesus ruft auch dich an diesem Morgen. Kannst du deinen Namen einsetzen? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und in Jesaja 43, Vers 1 steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Als Jesus dieses Maria hört, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Sie sagt Rabuni, Lehrer. Und das heißt, das ist ein Ausdruck gesteigerter Ehrerbietung, dieses Rabuni. Ein Wort von Jesus, das verändert alles. Dieses eine Wort verändert die ganze Maria. Jesus ist Maria begegnet in seinem Ruf und er will auch uns begegnen, heute in seinem Wort, im Gebet und in den Liedern. Höre, wie Jesus zu dir spricht, wie er in dein Herz spricht. Höre auf die leise Stimme des Heiligen Geistes. Bitte ihn, zu dir zu sprechen. Anerkenne ihn und ehre ihn als dein Lehrer, als dein Herr, als dein auferstandener Gottessohn. Lese Gottes Wort. In Psalm 118, Vers 10 lesen wir, mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Und das möchten auch wir tun. Und wir möchten jetzt beten zusammen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns mit deiner unendlichen Liebe liebst. Du sagst in deinem Wort, ich lebe und ihr sollt auch leben. Danke, dass du für uns gelitten hast, dass du für unsere Sünde gestorben bist am Kreuz auf Golgatha. Und danke, dass du auferstanden bist und dass du lebst, dass deine große Liebe du am Kreuz bewiesen hast. Danke, Herr, dass du auch zu uns rufst, dass wir zu dir kommen. Du bist auferstanden. Mach auch uns lebendig mit deiner Auferstehungskraft. Herr, ich sage Ja zu dir, denn du sagst dein Ja zu mir. Ich rufe Herr zu dir, denn dein Ruf erging an mich. Jesus Christus, mein Gott und mein Herr, ich danke dir und bete dich an. Danke für diesen wunderschönen Morgen, für diesen wunderschönen Auferstehungsgottesdienst. Hab Lob und Dank. Amen.
Ja, Amen. Der Herr ist auferstanden. Und wir werden ja jetzt in den Lobpreis gehen zu Gottes Ehre. Wir wollen ihm singen, wir wollen ihm die Ehre geben. Wir werden drei Lieder singen, die ihn loben und preisen und die sehr gut zu diesem Auferstehungsfest heute auch passen. Und der Herr, er möchte uns ganz persönlich begegnen. Das ist mir immer wirklich so wichtig. Der Herr, er lebt, er ist heute hier, er ist mit uns, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir danken dir, Herr Jesus, für deine Gegenwart. Und Vater im Himmel, wir geben dir die Ehre, du hast uns den Sohn gegeben. Wir preisen dich und beten dich an. So singen wir nun das erste Lied des Lobpreises. Und es hat den Titel Du allein rettest mich. Und ihr könnt gern mitsingen zu Gottes Ehre.
Jeder Mensch braucht Erbarmen, unfehlbare Liebe. Sei du mir gnädig, Herr. Jeder Mensch braucht Vergebung, die Güte des Erbarmen.
Alles, woran ich
vor deiner Herrlichkeit. Deine Gnade hat mich befreit. Hier bin ich, kenne meine Sünde gut, doch du machst mich rein durch dein Blut.
Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Du hast uns gefunden und du hast uns den Herrn Jesus geschenkt. Und danke, lieber Vater in den Himmeln, dass er am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünde und Schuld gestorben ist, Herr. Wir konnten da vor wenigen Tagen schon einen schönen Gottesdienst feiern, Herr Jesus, denn du warst so gnädig, so voller Liebe, so voller Gnade. Du hast unter Schmerzen gelitten für uns am Kreuz auf Golgatha. Du hast bezahlt unsere Sünden am Kreuz, Herr. Du hast die Schuld, die ich verdient hätte, die wir verdient hätten, auf dich genommen, lieber Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und Herr, du bist in den Tod gegangen, aber der Tod konnte dich nicht festhalten. Du bist auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Du bist zur Rechten des allmächtigen Gottes und Vaters, von wo du kommen wirst, lieber Herr. Und wir erwarten dich und wir preisen dich und wir danken dir, Herr, dass du den Tod überwunden hast, die Hölle überwunden hast, den Satan überwunden hast, die Sünde überwunden hast. Danke, Herr Jesus. Du bist auferstanden, du bist wahrhaftig auferstanden. Und danke, lieber Vater, dass du uns Gnade gibst, im Herrn Jesus zu leben, in dieser Auferstehungskraft zu leben. Auch heute Morgen, lieber Vater, wir reinigen uns im Blute Jesu Christi. Vergib wirklich alles, lieber Herr, was irgend nicht in Ordnung ist oder war, lieber Herr. Lass uns ganz, ganz rein sein, lieber Herr. Vergib uns, stärke uns, segne uns, bau uns auf, lieber Herr. Fülle uns mit der Kraft deiner Auferstehung. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Fülle uns mit deiner Liebe. Fülle uns mit deiner Gegenwart, o Herr. Wir preisen dich, Vater, wir beten dich an. Wir geben dir von ganzem Herzen die Ehre, den Morgen, den Gottesdienst, alle, die irgend mit uns verbunden sind, in deine Hände, Herr. Danke, 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 in Jesu Christi Namen. Amen. Die Auferstehung unseres Herrn. Der Sieg des Herrn Jesus Christus soll uns heute im Wort Gottes beschäftigen. Wir werden zunächst etwas hören über das Zeugnis der Auferstehung und die ersten Zeugen der Auferstehung. Dann werden wir weitergehen. Glauben ist ja etwas, wir sehen die Dinge nicht. Wir vertrauen auf den Herrn. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen, in vielen Situationen. Und werden dann weitergehen, das Überwinden des Todes. Jesus hat in der Auferstehung den Tod überwunden und er möchte uns mit hineinnehmen in diesen Sieg. Und wenn es Fragen zu dieser Predigt gibt, können die gern auch gestellt werden, auch über den Chat. Und ich würde dann im Nachhinein versuchen, Kontakt aufzunehmen und darauf noch einzugehen, wenn es möglich ist, auch direkt. Und so gehen wir zu diesem ersten wichtigen Punkt heute Morgen. Und das ist das Zeugnis der Auferstehung, die Zeugen der Auferstehung. Und ich darf ein Wort Gottes lesen aus dem Markus-Evangelium, dem 16. Kapitel. Ich lese aus Markus 16, ab Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und Jesus zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein hinweg von des Grabes Tür? Und sie sahen ihn und wurden gewahr, dass der Stein schon weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand, und sie entsetzten sich. Aber er sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus, sie flohen von dem Grab. Und Zittern und Entsetzen hatte sie erfasst. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin, und sie verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, und Leid trugen und weinten. Bis hierher. Amen. Da waren also diese 3 Frauen und in Liebe mit Jesus verbunden, wollten sie ihn salben mit wohlriechenden Ölen und sie vertrauten auf Gott, dass er einen Weg bahnen würde, dass sie irgendwie zum Herrn Jesus kommen können, denn es war ja ein riesengroßer Stein vor dem Grab. Und da war schon ein gewisser Glaube, ja, ein gewisser Glaube, Gott wird ihnen helfen, den Messias, den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, den Retter, zu salben. Und als sie hinkamen, wurden sie nicht enttäuscht. Der Stein war weggewälzt, der Stein war weggenommen. Und wir wollen heute Morgen auch daran denken, ja, wo Jesus das für uns getan hat, wo er den Stein weggerollt hat, wo er die Dinge, die schwierig waren, ja, für uns gelöst hat, uns geholfen hat, wo er eingegriffen hat in unser Leben, in seiner Kraft der Auferstehung. Und sie finden hier einen Engel am Grab. Die himmlische Welt, sie wirkt mit zu Gottes Ehre. Sie wirkt mit und sie verherrlicht Gott und verherrlicht den Herrn Jesus Christus. Und so ist auch hier ein Engel und er stärkt die Frauen. Er stärkt sie und auch das möge heute Morgen geschehen, ja, dass der Herr zu uns redet, dass er uns stärkt, dass er uns segnet. Hilf, Herr Jesus, greif du ein, lieber Herr, und wirke durch deinen Heiligen Geist, Herr. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wir brauchen uns nicht zu entsetzen. Der Herr, er ist mit uns. Und nun hatten sie ja diese große Erscheinung, ja. Also sie kommen hin im Glauben und tatsächlich durch die Engel hat der Herr den Stein hinwegnehmen lassen. Und sie haben sogar eine Begegnung mit einem Engel und er, ja, hat so eine Kraftwirkung, dass sie das merken. Das ist kein Mensch, das ist vom Himmel. Sie sind ganz erfasst und sie erschrecken auch, ja. Aber jetzt geschieht etwas. Er sagt ja, verkündigt es den anderen, dass der Herr auferstanden ist. Und sie gehen los, aber wir lesen dann hier, sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Und ja, da merken wir auch, ja, wie sehr wir die Kraft der Auferstehung brauchen. Der Engel hatte gerade noch gesagt, fürchte dich nicht. Und auch heute Morgen, Jesus sagt zu uns, fürchte dich nicht. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und trotzdem sagten sie niemand etwas von dieser großartigen Sache, die sie erlebt hatten. Und ja, das ist auch eine Einladung heute Morgen. Wollen wir jeder für sich auch daran denken, was hat der Herr Jesus in meinem Leben getan? Und was kann ich anderen weitergeben davon? Wie kann ich ein Zeuge sein, Jesu Christi, zu seiner Ehre wirken? Und sie haben den Herrn Jesus ja jetzt nicht gesehen, aber sie haben gewusst, er ist auferstanden. Und jetzt ging es darum, dass dieser Glaube, der nicht im direkten Sehen des Herrn Jesus besteht, trotzdem umgesetzt wird. Und wir merken hier, es fällt ihnen gar nicht leicht. Doch dann, und das freut mich so, eine von den Frauen, Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte, Maria von Magdala, sie kehrt um und sie gibt Zeugnis. Sie ging hin, heißt es dann im 10. Vers, und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Die Maria, sie hat es gemacht. Und sie soll unser Vorbild sein an diesem Morgen, ja. Sie hat weitergegeben von dem Herrn. Sie hat, auch wenn sie Jesus jetzt nicht mehr sehen konnte, sie hat den Glauben umgesetzt und hat den anderen Zeugnis gegeben. Denn das Grab war leer, denn der Engel hatte es verkündigt, denn ein großes Wunder war geschehen. Jesus war auferstanden und wir glauben auch an Jesus, obwohl wir ihn heute nicht sehen. Und wer hier in der Heiligen Schrift in Markus 16 das weiter anschaut, der sieht, wie das den Jüngern schwer gefallen ist, nicht einfach gefallen ist. Maria von Magdala, sie verkündigt es ihnen und dann steht in Vers 11 wieder, sie glaubten es nicht. Oh. Und danach offenbarte sich Jesus in anderer Gestalt 2 weiteren von ihnen und sie hatten wieder eine lebendige, ja, Sicht vom Herrn. Sie haben ihn gesehen und waren total gestärkt im Glauben und gehen weiter und verkündigen es. Und auch denen glaubten dann die anderen nicht. O Herr, schenke uns, dass wir im Glauben leben, Zeugen sind, auch wenn wir Dinge nicht schauen, weil wir wissen, Herr, du bist auferstanden, aber Jesus in seiner Gnade, als die 11 dann zu Tisch waren, da kommt er noch einmal zu ihnen und offenbart sich ihnen. Und er sagt, habt nicht solches Herzenshärte, habt keinen Unglauben, sondern glaubt. Sie haben ihn gesehen als den Auferstandenen. Und er gibt ihnen den Auftrag und spricht, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Kreatur, aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dieses wichtige Zeugnis des Evangeliums, das uns der Herr gegeben hat, das wollen wir weitertragen. Die Jünger, er ist ihnen immer weiter begegnet, haben ihn gesehen in Herrlichkeit. Sie hatten ihn gesehen über all die Zeit, wo er sie begleitet hat. Sie haben ihn begleitet, sie haben seine Herrlichkeit geschaut, auch in der Verklärung auf dem Berg. Sie haben erlebt, wie der Vater zu ihm gesprochen hat. Und das ist jetzt der Auftrag, das weiterzugeben bis an die Enden der Erde. Und im ersten Petrusbrief steht dann von uns, die wir auch so gehört haben, ihn, Jesus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Der Glaube führt in die Gewissheit. Die Gewissheit führt in die ganz nahe Beziehung mit dem Herrn. Und das führt in die Freude in dem Herrn. Unaussprechliche und herrliche Freude ist uns verheißen. In 2. Korinther 5 steht, das meint unseren Körper, das meint unser Leben hier auf der Erde. Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott gebaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ja? Wenn dieser Körper einmal gestorben sein wird, vergangen sein wird, von Gott wird er verwandelt werden zu einem neuen Leib, der ewig ist im Himmel. Und auch Wohnungen sind bereitet von dem Herrn. Und dann heißt es, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott. Und er hat uns den Geist gegeben als Unterpfand, dass wir diese Dinge erfassen können. So sind wir nun allzeit getröstet und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir ferne vom Herrn. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getröstet und haben sogar Lust, den Leib zu verlassen. Keine Angst vor dem Tod für die, die wirklich mit Jesus verbunden sind. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Bei dem Herrn in unserer himmlischen Heimat, bei dem Herrn immer zu sein. So etwas Schönes. Und darum setzen wir unsere Ehre darein, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Und in der Auferstehungskraft Jesu Christi ist uns gegeben, das Böse zu überwinden, ist uns gegeben durch die Verbindung mit Gott täglich im Gebet, durch das Erfülltwerden, immer wieder neu mit seiner Gegenwart und seinem Heiligen Geist, die Finsternis zu überwinden und auch den Tod in Jesus Christus zu überwinden. Halleluja! Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und so möchten wir uns anschauen, das Überwinden des Todes. Das Überwinden des Todes. In Matthäus 16, da redet der Herr Jesus zu seinen Jüngern und er fragt sie, was sagt ihr denn, wer Jesus ist, ja, wer ich sei? Da antwortet Simon Petrus und er sagt, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater in den Himmeln. Und jetzt kommt die große Verheißung, ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle, genauer gesagt, die Pforten des Hades, des Totenreiches, sollen die Gemeinde nicht überwältigen. Ich will die Schlüssel des Himmelreiches geben dir, und später sagt er auch allen in der Gemeinde, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Hier ist die gewaltige Verheißung. Jesus Christus, er war in den Tod gegangen. Der Tod konnte ihn nicht aufhalten. Gott hat ihn auferweckt von den Toten, weil Jesus ohne Sünde war, ohne Schuld, weil Jesus Christus rein war und heilig war. Und der Sohn Gottes stand auf und niemand konnte ihn binden. Und hier ist jetzt die Verheißung, dass die Pforten des Totenreiches uns nicht überwältigen werden. Und das wollen wir uns etwas näher anschauen. Wie kann diese Verheißung Realität werden in unserem Leben? Ja? Gerade in dieser Zeit, wo jetzt so viele Zeugnisse sind auch, ja? Von Krankheit, von Tod, von Not, von Sorgen über das Sterben. Wir haben diese gewaltige Verheißung als Gemeinde, die Pforten des Totenreiches sollen die Gemeinde nicht überwältigen. Wie kann das geschehen? Gehen wir eine Folie weiter. Nun, dazu ist es erst einmal wichtig, ein klein wenig über das Totenreich zu wissen. Das Totenreich, es ist nicht die ewige Verdammnis, es ist nicht die Hölle oder auch Gehenna genannt, der Feuer- und Schwefelsee, der ewige Aufenthaltsort der von Gott Getrennten und Verdammten. Das Totenreich ist ein anderer Ort, das wird manchmal verwechselt, und bei Luther ist es oft als eines übersetzt, weil die, die heute noch im Totenreich bleiben, weil sie Jesus Christus nicht kennen, weil sie keine Vergebung ihrer Sünden haben, auch später in die Gehenna, in die Hölle kommen, aber das Totenreich an sich ist zu unterscheiden von dieser Hölle. Es ist auch nicht die Grube oder das Grab, das wir ja kennen, wenn eine Beerdigung ist und ein Mensch wird in die Erde gelegt, ja, der Aufenthalt des sich zersetzen des Leibes, sondern das Totenreich ist ein Königreich, deswegen auch das Wort Reich, das Königreich des Todes im Inneren der Erde. Und es gibt im Alten Testament sehr viele und sehr genaue, detaillierte Ausführungen zu diesem Totenreich. Man kann das alles zusammenstellen und bekommt dann ein Bild über die verschiedenen Bereiche innerhalb der Erde dieses Totenreiches. Im Neuen Testament, der Herr Jesus selber, es gibt mehr Stellen, aber wo der Herr Jesus selber das Totenreich nennt, das sind 4 Stellen im Neuen Testament. Und die deutlichste Beschreibung, die finden wir in Lukas 16 ab Vers 23. Da haben wir den reichen Mann und den armen Lazarus. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Und ich lese einen Teil davon. Es war aber ein reicher Mann, hat keinen genauen Namen, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk auf der Erde. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, er lag an dessen Tor, an dessen Tür, voller Geschwüre, und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch der Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Und dann heißt es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und jetzt steht hier, und als er im Hades, im Totenreich, das ist jetzt das Totenreich, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Amen. Wir haben hier also einen Mann, der egoistisch gelebt hat, der für sich gelebt hat. Sein Wichtigstes war, in Freude, in feinen Kleidern, in Prunk zu leben und alle Tage auf Erden fröhlich zu sein. Und er achtete nicht darauf, dass vor seiner Tür ein armer Mann war und wirkliches Leiden hatte. Und wegen dieser Herzlosigkeit und weil er keine Vergebung hat für seine Sünden, weil er Gott nicht gesucht hat und ihn nicht um Vergebung gebeten hat, wird er dann später in diesen negativen, heißen, mit Qualen versehenen Bereich des Totenreiches geführt. Er hat auch gar keinen Namen bekommen von Gott in diesen wichtigen Darstellungen hier. Es ist also ein Reden für alle Menschen, die Geld und Gut und den Dingen dieser Welt nachjagen, ohne daran zu denken, dass sie vor Gott leben und in Liebe auch dem Nächsten zu helfen. Ohne Vergebung, ohne die Bitte, gereinigt zu werden. Wir würden jetzt heute sagen, im Blute des Herrn Jesus Christus. Und dieser Arme dagegen, der Lazarus, da ist ein Schlüssel hier verborgen. In der Heiligen Schrift gibt es immer sehr tiefe Erklärungen, wenn man den Text ganz genau nimmt und ganz genau analysiert. Und hier ist ein wichtiger Schlüssel. Der Lazarus hat einen sehr wichtigen Namen. Er heißt, man könnte das vom Hebräischen her auch Elazar sagen, Gott El hat geholfen. Gott El hat geholfen. Und das heißt, obwohl er dort vor der Tür war und nur sich von den Abfällen ernähren konnte, die die Reichen gegeben haben, trotzdem blieb er Gott dankbar und hat für jedes Kleine, was er bekommen hat, Gott gedankt. Und hat gesagt, mein Gott, ich selber kann mir gar nicht helfen, aber du hilfst mir, und wenn es so ist. Und offensichtlich, er hatte auch niemanden, der ihn zum Arzt gebracht hat. Gesundheitswesen kollabiert für ihn in seinem Leben. Und dann sind Hunde gekommen und leckten und linderten so die Schmerzen, leckten seine Geschwüre. Und er behielt seinen Namen bei, er dankte Gott selbst dafür, dass er so etwas Linderung bekommen hat. Und so hielt er zu Gott, er hielt in so einer schweren Glaubensprüfung an seinem Gott fest und dankte ihm an jedem Tag, während er, dem es gut ging, gar nichts richtig gedankt hat für all die schönen Dinge, die er jeden Tag hatte. Und nicht gesehen hat, die Not des anderen, wie er ihm helfen kann. Und so steht hier, wenn man das im Grundtext liest, da steht das mit so einer Selbstverständlichkeit, dass man schon ein bisschen erschrecken kann. Also hier steht praktisch, und ganz selbstverständlich kam der Reiche ins Totenreich, in die Qualen und in die Verdammnis. Und auf der anderen Seite, und sofort als Lazarus starb, sandte Gott Engel und führte sie in Abrahams Schoß. Und wir wissen, Lazarus war auch der Name des Mannes, den Jesus auferweckt hat von den Toten. Und das ist alles nicht umsonst. In der Bibel ist alles ganz fein ineinander gewoben. Weil Lazarus zu denen gehört, die dann auch vom Herrn Jesus gerettet werden, als er gestorben ist und auferstanden ist, weil er mit hineingenommen wird in das Reich des Herrn. Die Auferstehung wird für ihn wirksam. Die Auferstehung zu Gottes Ehre. Er hat Gott die Ehre gegeben, selbst in den schwierigsten Situationen seines Lebens. Und das ist im Himmel nicht umsonst gewesen. Er hat im Glauben gelebt und nicht im Schauen. Und er wird herausgenommen hinein in Abrahams Schoß und dann in die Herrlichkeit Gottes. Gott ist ein heiliger Gott und ein liebender Vater. Er ist beides. Er ist ein heiliger Gott und er ist ein liebender Vater. Und er ist ein gerechter Gott. Ja. Er achtet auf die Einhaltung seiner Gebote, seiner Rechte. Er achtet auf das Leben jedes einzelnen Menschen. Jeder von uns wird von Gott gesehen. Jeder von uns wird von Gott geliebt. Jeder von uns, Gott wünscht sich, dass wir gerettet werden. Und Gott hat, und das ist diese wunderbare, herrliche Botschaft heute, ihr habt es gehört, ja, der Reiche, dieser Bereich des Todes, dieser Hades, dieses Totenreich, das ist ja umfassend und groß. In der Bibel heißt es immer, dass es Menschen gibt auf der Erde und unter der Erde. Und die Ehre wird immer gegeben in den Himmeln zu Gott, auf der Erde zu Gott und am Ende auch unter der Erde zu Gott. Ja? So heißt es, Jesus Christus hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen ähnlich befunden, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, ging in das Totenreich. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der höher als alle Namen ist, dass in den Namen Jesu Christi sich beugen sollen, aller derer Knie, die in den Himmeln, auf der Erde und unter der Erde sind. Ja? Und damit sind unter der Erde nicht nur Bergarbeiter und ähnliche gemeint, die in den Tiefen in irgendwelchen Schächten arbeiten müssen, sondern hier geht es um das Totenreich auch. Ja? Alle müssen sich beugen vor dem Herrn. Alle werden ihm die Ehre geben. Alle werden bekennen, dass er der Herr ist. Und dort aus dieser Tiefe heraus, niemand konnte ihn festhalten, ist Jesus auferstanden und hat all die mit sich geführt, die die Rettung in Gott erreicht hatten, und hat sie aus Abrahams Schoß hineingetragen in die Himmlischkeit, in die himmlische Herrlichkeit des himmlischen Paradieses. Und so sind wir heute in einer fantastischen Situation. Unsere Sünden würden uns töten, ich meine den ewigen Tod, in das Totenreich bringen, in Bereiche, wo wir nicht sein möchten. Ja? Wo Heulen und Zähneklappern ist, wo Hitze ist, wo gerechte Strafe ist. Aber Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Halleluja! Und das ist das große Angebot unseres liebenden Gottes und Vaters. Und da können wir heute so stark feiern. Wir alle hätten eine Zukunft in diesem Totenreich, denn es ist keiner, der ausreichend Gutes tut. Wir haben alle Dinge in unserem Leben, die nicht Gott entsprechen und in Gedanken und in Gefühlen und in Taten gesündigt. Aber Jesus Christus, aus Gnade von Gott gesandt, bezahlte für diese Sünde und Schuld. Er starb den schlimmsten Tod des schlimmsten Verbrechers und er ging bis in die tiefsten Tiefen des Totenreiches, als wäre er eben der schlimmste Verbrecher. Und als er dort ganz unten war, es ist ein Rechtssystem in diesem Totenreich. Ihr müsst euch das vorstellen wie mit einem Gefängnis. Ja? Wenn man in ein Gefängnis eingeliefert wird, und dann muss es ja irgendwie einen Haftbefehl und ein Urteil geben, dass man dort sein soll. Ja? Und dann war er dort ganz unten und es gab nichts, nicht die kleinste Anklage, die gegen ihn hätte erhoben werden können. Und so kam Gott da ganz hindurch, und das Reich des Bösen ist ja gekennzeichnet, das ist ständig verklagt, ja. Und es gab keine Anklage, die in irgendeiner Weise Bestand gehabt hätte vor Gott. Nicht die kleinste. Und so konnte er überhaupt nicht festgehalten werden, und er zeigte seine Herrlichkeit, und er zeigte seine Größe, und er zeigte seine Majestät, und er begann zu predigen das Evangelium. Halleluja! Er ist der Sieger. Er ist der, der zur Rechten Gottes ist. Er ist der, der regiert, der König aller Könige und Herr aller Herren. Mögen sich die Menschen hier auf Erden entscheiden für ihn. Und er hat uns gesendet, diese Botschaft hinauszutragen. Wir haben es vorhin gehört. Die Erde wird bezeichnet, ja, sie wird bezeichnet als die Pforten der Hölle. Und Jesus möchte nicht, genau gesagt Pforten des Totenreiches, Jesus möchte nicht, dass die Menschen nach dem Tode in dieses Totenreich kommen, sondern er möchte es erleben, wie zum Beispiel er sagen konnte zu dem Schächer am Kreuz, der zu seiner Seite gekreuzigt worden war und Jesus um Vergebung gebeten hat und hat gesagt, Herr, ich bin hier, weil es recht ist, aber du, Herr, du hast nichts Unrechtes getan. Herr, vergib und nimm mich mit hinein in das Reich deiner Herrlichkeit, dass ich zu dir kommen kann. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Ja? Er hatte eingesehen am Kreuz seine Sünde und Schuld, dieser Mann, hatte um Vergebung gebeten, hatte Vergebung empfangen. Und Jesus wusste, ich gehe hinab in dieses Totenreich. Es ist ja auch entsetzlich, ja, in so ein Reich reinzugehen. Auch das hat er für dich und für mich auf sich genommen. Er geht da bis in die tiefsten Tiefen, wo keiner irgendwann sein möchte. Ja, er macht das alles aus Liebe zu dir und zu mir. Und er wird herausgerettet aus all dem. Gott schenkt die Auferstehung. Der Teufel kann ihn nicht festhalten. Der Tod kann ihn nicht festhalten. Die Mächte nicht. Es gibt nichts gegen ihn. Im Gegenteil, ja, er führt die Mächte in einem Triumphzug heraus, stellt sie öffentlich zur Schau, sie werden degradiert, er wird König, als König der Könige proklamiert über ihnen, in diesem Sinne die Verkündigung des Evangeliums, nicht mehr zur Rettung der Menschen, die dort sind. Nach dem Tode lässt sich da nichts mehr ändern, sondern als Kraftproklamation Gottes, dass er der Herr ist. Und so in ganz, ganz wunderbarer Weise gilt es für uns heute. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das wollen wir erfassen, auch heute Morgen, dieses ewige Leben in Christus Jesus. Wer mir nachfolgen will, sagt der Herr, der komme zu mir, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und komme und folge mir nach. Wer sein Leben in dieser Welt, das im Eigenwillen, im eigenen Zielen, in eigenen Vorsätzen geführte Leben verliert, der wird das ewige Leben gewinnen. Wer sein Leben in die Hände des Herrn Jesus Christus gibt, in Vergebung von ihm her lebt, der wird zum ewigen Leben geführt werden. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Bibel sagt, die Liebe Gottes drückt sich auch dadurch aus, dass er immer noch den Herrn Jesus zurückhält, wiederzukommen. Wir erwarten den Herrn, wir freuen uns darauf und wir wissen, er ist auferstanden und er wird wiederkommen, er wird bald wiederkommen. Und wir fragen uns manchmal als Gläubige, Herr, komm doch bald, sei doch da. Und das ging Gläubigen schon immer wieder so, ja. Und dann sagt Petrus schon in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, dass er wiederkommt, wie es einige für eine Verzögerung halten, im Sinne von zu spät kommen, ja, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Halleluja! Halleluja! Deswegen wartet Jesus. Auch die Gerichte, die jetzt im Moment kommen über die Erde, sind ein Ruf zur Umkehr, zur Gnade. Gott gibt ein kleines Abbild davon. Das Totenreich ist viel, viel, viel schlimmer. Ja? Er lässt etwas gemäß der Sünde, die überall geschehen ist und geschieht, zu, damit Menschen umkehren, zu ihm finden und in diese Auferstehung des Herrn Jesus mit hineingenommen werden, zum Überwinden der Sünde in dieser Welt, zum ewigen Leben, zu dem, wozu du berufen bist eigentlich von Gott, das zu leben und in der Ewigkeit dann bei dem Herrn weiterzuführen. Und ich hatte diese Tage wieder ein Gespräch. Ja? Hier stand ja vorhin, die Gemeinde, sie wird überwinden. Und die Pforten der Hölle werden nicht den Sieg haben über die Gemeinde. Und hier wird ja die Erde ein Stück weit als die Pforten des Totenreiches bezeichnet. Ja? Und ja, ich bin darauf angesprochen worden, sehr schwierig, das auszudrücken, dass eben sündige Dinge geschehen bei bestimmten Pfarrern, Würdenträgern. Und es seien ja meine Kollegen, wurde gesagt. Und ja, letztendlich war die Frage im Raum, gehen dann die Menschen nicht verloren, weil sie durch falsche Verkündigung, weil das niemand mehr sagt mit dem Totenreich, weil das niemand mehr sagt, dass man umkehren muss und Buße tun muss und das aber auch kann und darf und dass nur diese ganze Hingabe und ganze Lebensübergabe an den Herrn Jesus und ja, das Treu an ihm festhalten durch seine Gnade und Liebe in den Himmel führen, dass das nicht mehr klar verkündigt wird, dass ja dann auch durch diese Schuld die Menschen da in dieses Totenreich kommen, was eigentlich gar nicht mehr sein muss. Und eigentlich, das trifft es ganz genau, ja. Das trifft es ganz genau. Und ja, es sind Kollegen, ja, es sind Kollegen. Ja, das ist ungefähr wie, wenn es Ärzte gibt, die ungesunde oder, wenn wir jetzt das Gleichnis weiterführen, in manchen Fällen leider auch tödliche Lebensführung empfehlen würden. Und ein Arzt muss dann trotzdem sagen, ja, das andere sind wirklich auch Ärzte. Wir wissen, es hat auch schon von Ärzten viel Missbrauch gegeben. Ja. Es gibt ja Ärzte, die den Hippokratischen Eid geschworen haben, zu Ehren eigentlich ja, der Menschlichkeit, ja, wenn sie auch nicht an Gott glauben, nur Gutes zu tun dem Leben und dann trotzdem mitwirken an der Ermordung von Babys bei der Abtreibung. Und es gibt eben auch Verkündiger, Verkündigerinnen und so weiter und so fort, ja, die Sünde bagatellisieren, die... Ich nehme ein Beispiel. Ja. Ich wurde von einem Vater in einer Notsituation gebeten, ihm zu helfen und mit zu einem ja, Pfarrer an diesem Ort zu gehen, wo er wohnt. Und zwar ging es darum, dass da im Religionsunterricht gelehrt wurde, die Kinder könnten zusammen schon Beziehungen haben, auch im sexuellen Bereich. Die Größen, Hauptsache, sie haben sich lieb. Und er hatte eigentlich gehofft, dass die Ordnungen Gottes verkündigt werden in diesem Unterricht. Und ich wurde dann gebeten, mit zu diesem Kollegen sozusagen zu gehen und mit ihm zu reden. Und ich habe das getan und ich habe versucht, von der Bibel her diese Dinge wirklich aufzuzeigen und ich musste wirklich dem Mann recht geben. Es war leider sehr, sehr schwer und sehr, sehr schlimm. Das war ein Weg in die Hölle, die da im Religionsunterricht gewiesen wurde. Denn wir wissen ja, dass kein Unzüchtiger beispielsweise in den Himmel kommen wird. Ja. Und das betrifft natürlich alle Menschen, auch alte Menschen, die wegen schlechten Bestimmungen bei der Rente, ja, dann so zusammenleben, anstatt zu heiraten, sind ganz genauso betroffen wie junge Menschen, die noch nicht verheiratet sind und so zusammenleben. Das betrifft das gleichgeschlechtliche Zusammenleben, ja. Wir lieben sie alle, wir lieben die Kinder, die so leben, aber wir müssen es ihnen sagen, damit sie nicht verloren gehen. Wir lieben die alten Menschen, die so leben. Wir müssen es ihnen sagen, damit sie nicht verloren gehen. Ich möchte nicht verantwortlich sein, dass jemand dort dann in den Qualen ist, obwohl er doch durch Jesus Christus Rettung, Befreiung, Herrlichkeit im Himmel, ewiges Leben haben kann, nur weil wir nicht die Wahrheit sagen. Und das betrifft natürlich auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, die von der Bibel her in Ausübung der Sexualität natürlich nicht zulässig sind. Ja. Und das große Angebot des Herrn, das große, liebende, gnädige Angebot des Herrn, er ruft uns alle. Und es ist niemand, der sagen könnte, ich aus meiner Kraft habe den Himmel verdient. Nicht ein einziger. Aber in Jesus Christus gibt es Vergebung der Sünden. Jesus hat den Sieg über den Tod. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, kann er es verwandeln zu seiner Ehre. Bis hinein in seine Herrlichkeit. Bis hinein in seine Herrlichkeit. Und dann geht es nicht mehr um das Totenreich, sondern dann bewegen uns die Dinge des Reiches Gottes. Dann bewegt uns das Evangelium, wie Jesus gesagt hat, tragt es hinaus bis an die Enden der Erde, verkündigt es aller Kreatur. Denn wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Nur wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wie schön! Wie schön, wir müssen uns nicht fürchten vor dem Tod. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das, sagt er dann. Und das ist so schön, wenn wir das glauben und erfassen und tief erkennen. Ja. Die Maria von Magdala war ja, wie wir gehört haben, die als erste tiefer noch erfasst hatte, Jesus ist auferstanden und ich habe auch diesen Auftrag, das jetzt weiterzusagen. Und auch wenn es mir nicht leicht fällt, ich tue es, denn sie hatte ein gewaltiges Erleben mit dem Herrn gehabt. Ja. Er hatte ihr ja viele böse Geister ausgetrieben und sie aus tiefen Sünden herausgeholt. Wie lieb von dem Herrn, wie gnädig. Ja. Und ich habe auch in meinem Leben viel gesündigt, in meiner Jugend besonders, und habe Gnade bekommen von dem Herrn, dass er mir vergeben hat. Und auch mich hat er von bösen Mächten gelöst und befreit. Und ich habe auch solche Dinge erlebt mit der unsichtbaren Welt, die ich nicht so stark weitergebe, weil wir leben grundsätzlich im Glauben und nicht im Schauen, aber einfach als Zeugnis, ja. Es ist alles wahr. Es ist alles wahr. In dem Moment, wenn wir von hier gehen, werden die Augen geöffnet und wir sehen das, was uns heute noch unsichtbar und verborgen ist. Und wir möchten zu denen gehören, die nicht von bösen Mächten in das Totenreich gebracht werden, sondern die von Engeln Gottes in seine Herrlichkeit getragen werden. Geist und Seele natürlich. Der Körper, das wissen wir alle, dass er erst einmal noch hier bleibt, ja. Und das ist so schön, dieses Angebot des Herrn gilt für jeden von uns. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Trag das heute durch den ganzen Tag. Wenn du ihm dein Leben geschenkt hast, wenn du Vergebung hast für deine Sünden, wenn du von ihm dein Leben umgestalten lässt, ihm nachfolgst, wer an ihn glaubt, der wird leben. Halleluja! Auch wenn er stirbt, und wer da lebt und glaubt an ihn, der wird nimmermehr sterben, weil das dann kein wirkliches Sterben ist. Du kommst nicht in das Totenreich, du gehst zu Jesus, in seine Herrlichkeit, in sein Paradies. Wie schön, wie schön, wie wunderbar. Das stand schon im Psalm 16, Vers 10. Und in der Predigt von Petrus zu Pfingsten hat er das auch betont, dass schon David das vorausgesehen hatte, die Auferstehung des Christus, dass er weder im Totenreich zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Alle Zeugen sind. Und deshalb, wenn du zu Jesus Christus gehörst, hab keine Angst vor dem Tod. Hab keine Angst vor der Ewigkeit. Wer Jesus Christus hat, treu an seiner Seite geht, der hat das ewige Leben. Nur wer Jesus nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Und es ist der Sieg über den Tod, der Sieg über die Angst vor dem Tod, die uns befreit. Es steht geschrieben in Hebräer 2, Vers 14. Weil die Kinder, weil wir Menschen Fleisch und Blut haben, hat auch Jesus Christus in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch seinen Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Er konnte ihn nicht festhalten. Jesus hat ihn überwunden. Kolosserbrief sagt, es ist sogar in der unsichtbaren Welt ein Siegeszug, ein Triumphzug gemacht worden. Jesus als Sieger und all diese Finsternismächte mussten bekennen, dass er der Herr ist. Und ja, sie sind noch nicht völlig weggenommen, aber sie sind in ihrer Machtstellung ganz nach unten gestellt. Und Jesus Christus vermag in allem zu helfen. Und Jesus hat deshalb die Macht des Todes zerbrochen, dem Teufel die Macht genommen, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und wie wichtig ist das in unseren Tagen? Geht, sagt es den Menschen, ruft sie an, sagt, wer zu Jesus Christus gehört, braucht keine Angst vor dem Tod haben. Wer zu Jesus Christus gehört, geht auf das ewige Leben zu. Wer zu Jesus Christus gehört, geht auf die himmlische Herrlichkeit zu. Jesus ist auferstanden, er ist zur Rechten Gottes, er regiert, er möchte dich den gleichen Weg führen in die Herrlichkeit des Herrn. Und dann können wir sagen, mit Paulus und vielen, vielen Gläubigen, Jesus ist mein Leben, darum ist Sterben mein Gewinn. Denn wenn ich sterbe, gehe ich hin in seine Herrlichkeit. Christus ist mein Leben und Sterben ist darum mein Gewinn. Kannst du das sagen? Dann drücken dich all diese Meldungen, die jetzt jeden Tag verstärkt kommen, nicht hinunter, sondern du weißt, Jesus hat den Tod überwunden. Er hat den Sieg. Wir müssen uns nicht fürchten. Wir gehen auf seine Herrlichkeit zu, die wir zu ihm gehören. Und Paulus sagt dann sogar, ach, am liebsten wäre ich sogar bei dem Herrn, aber voller Liebe und Verantwortungsbewusstsein sagt er dann auch, ich habe zwar Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was viel besser wäre, aber es ist notwendiger, wichtiger, hier auf der Erde zu bleiben, um den Menschen zu helfen. Und in diesem Sinne wollen wir in dieses Fest hineingehen. Wir wollen verkündigen in Jesus Christus die Auferstehung. Er ist auferstanden und wir können uns freuen in ihm. Er ist auferstanden, wir dürfen in seiner Kraft leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an ihn, der wird nimmermehr sterben. Amen. Wir werden jetzt beten zu dem Herrn und wir werden ihm auch all die Menschen bringen, die irgend in Ängsten sind. Und wir wollen all die Menschen bringen, die noch keine Rettung haben. Und wir wollen all die Menschen bringen, die in der Gefahr sind, durch falsche Verkündigung Menschen ins Totenreich zu führen. Wir wollen all die bringen, lieber Herr, für die du dein Leben gegeben hast am Kreuz auf Golgatha. Und du bist für alle Menschen gestorben, Herr. Und wir bitten dich, Herr, rette viele. Wir bitten dich, lieber Herr, schenke Gnade der Offenbarung deiner Herrlichkeit in den Herzen. Du bist der Herr, Herr Jesus. Du hast am Kreuz gesiegt, den Tod besiegt, die Hölle besiegt, den Satan besiegt. Du hast der Schlange den Kopf zertreten. Wir danken dir und preisen dich und beten dich an. Und Herr, wir befehlen dir all unsere lieben kranken Geschwister und alle, mit denen wir verbunden sind, die krank sind, an. Und Herr, lass auch sie in die Kraft deiner Auferstehung hineinkommen. Lass auch sie erfassen, lieber Herr. Du bist der, der sie rettet und retten möchte, lieber Herr. Nimm die Angst vor dem Tod. Herr, schenke, dass alle ihr Leben in deine Hände legen. Schenke Gnade, lieber Herr, und leite durch deinen guten Heiligen Geist und verherrliche dich. Wir preisen dich und beten dich an. Nimm unser Leben in deine Hände, lieber Herr. Bewahre uns in dir, führe uns deinen Weg. Du bist auferstanden, du bist wahrhaftig auferstanden. Wir Wir geben dir von ganzem Herzen die Ehre. Wir preisen dich, Vater, in den Himmeln. In Jesu Christi Namen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Singen wir ein Lied zu Gottes Ehren. Wieder hinkriegen. Jawohl, jetzt geht das Mikro wieder. Also, jetzt kommen wir zu ganz herzlichen Geburtstagsgrüßen. Es gibt eine junge Frau, die hat heute Geburtstag. Wer weiß, wer das ist? Das ist die Camilla. Die Camilla hat heute Geburtstag. Von ganzem Herzen Gottes Segen von uns und von allen, die hier teilnehmen. Der Herr segne dich ganz reich und ganz liebe Geburtstagsgrüße auch an alle, die ihr kennt oder vielleicht an den Bildschirmen sind und heute oder in dieser Woche Geburtstag hatten. Wir haben ja am Freitag schon umfassend gratuliert. Der Herr segne euch, der Herr sei mit euch, der Herr stärke euch. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wunderschön. Und dann auch vielen Dank für eure lieben Grüße im Chat, ja? Nach Berlin, nach Dettenheim, nach Bellheim, hier in Offenburg, nach in Kehl-Umgebung.
Nach Viktoria auch.
Nach Viktoria auch, ja. Genauso, ein schönes Herz mit Kreuz, ja. Es ist wunderschön, mit euch gemeinsam diesen Morgen zu vollbringen. Der Herr segne euch ganz, ganz reich. Also ein herrliches, schönes Fest zu Gottes Ehre. Und ich darf einladen, auch in der nächsten Woche am Sonntag wollen wir wieder um 10 Uhr in dieser Art und Weise einen Gottesdienst feiern. Und lasst uns gemeinsam beten, dass bald differenzierte Maßnahmen wegen dem Corona getroffen werden, sodass wieder vielleicht mit weniger Besuchern auch in Gemeindehäuser gegangen werden kann oder auch woanders hin. Ja, ihr merkt ja auch, die Wirtschaft braucht dringend Gebet, ja, dass nicht all diese kleinen Geschäfte und mittleren kaputt gehen und wir am Ende nur noch dann große haben, die dann alles diktieren, sondern dass wirklich ein gesundes Land wieder ersteht, nachdem das alles beiseite getan wird. Betet für die Obrigkeit, betet um Weisheit. Wir preisen den Herrn, in seiner Kraft kann alles überwunden werden. Jesus Christus ist der Herr. Und auch vielen Dank für jeden, der etwas überwiesen hat auf das Konto der Gemeinde und auch heute für die Gemeindeglieder. Ja, wir freuen uns, wenn ihr etwas überweisen könnt. Ihr wisst, es sind ja keine Kollekten möglich. Und auch wenn Geschwister von anderen Gemeinden gucken, denkt auch an eure Gemeinden, ihr Lieben. Ihr wisst auch da, überall sind wir verbunden, gibt es sicher eine ähnliche schwierige Situation. Doch nichts ist unmöglich dem, der glaubt, nichts ist dem Herrn unmöglich. Wir preisen ihn. Und so singen wir ein Segenslied, bitten ihn damit um seinen Segen. Und dann darf ich den Segen noch sprechen. Lieber Herr, wir erbitten deinen Segen. Und lieber Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gern segnest. Und so erheben wir uns innerlich zu dir, lieber Herr. Erfülle uns mit deiner Gegenwart. Und Jahweh, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmeln, er segne und behüte dich. Jahweh, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahweh, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen. Eine reich gesegnete Woche, ihr Lieben. Wunderschöne Feiertage. Tschüss. Tschüss. Gott segne euch.